Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychosomatik neu erklärt. Heute zum Thema Magenschmerzen. Wenn Liebe und Stress durch den Magen gehen. Warum nenne ich das eigentlich Psychosomatik neu erklärt? Es gibt einfach so viele großartige, aufschlussreiche, spannende Forschungsergebnisse, die praktisch immer noch nicht so richtig in der Gesellschaft angekommen sind, darüber, wie psychosomatische Krankheiten entstehen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, einerseits die Verbreitung dieser Forschungsergebnisse, dieser neuen Erkenntnisse zu unterstützen und einfach dafür zu sorgen, dass es schneller in der Gesellschaft ankommt. Und mein Anliegen ist es einfach, die Psychosomatik bzw. die Betroffenen aus dieser finsteren Ecke des eingebildeten Kranken herauszuholen, weil damit haben psychosomatische Krankheiten gar nichts zu tun. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Annette Dröge und ich arbeite seit gut 25 Jahren in Berlin in meiner eigenen Praxis und unterstütze meine Patienten mit körperorientierter Psychotherapie und anderen Methoden, Atemtherapie oder Symptomaufstellungen bei der Heilung und Genesung von psychosomatischen Krankheiten. Die Erfahrung aus diesen Jahren mit diesen vielen Patienten, mit diesen vielen Heilungswegen, die ich kennengelernt habe, mit meinen wunderbaren Patienten, die sich so tapfer und mutig auf diesen Heilungsweg begeben haben, die möchte ich hier einfach in meinem Podcast mit euch teilen. Heute habe ich mir das Thema Magenschmerzen rausgesucht, weil kein Organsystem, könnte man sagen, ist enger mit unserer Seele verbunden, mit unseren Gefühlen verbunden, als der Magen oder eben einfach der Bauch. Der Volksmund sagt ja auch schon, Liebe geht durch den Magen. Oder ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, was fällt dir noch ein? Also es schlägt mir etwas auf den Magen oder jemand, ich beiß mir auf die Zunge. Viele Menschen sagen auch, ja, dann schluck ich meine Gefühle runter. Und andere sagen, da kommt mir die Galle hoch, was ja auch schon ein Hinweis ist auf die Thematik. Schon in diesen Aussagen, in dieser Sprache zeigt sich einfach, wie eng die Beziehung zwischen Magen oder Bauch, auch als Gesamtorgan und Seele ist. Also wir bekommen Bauchschmerzen durch Stress, Ärger, Trauer. Wir bekommen Bauchschmerzen, wenn wir Gefühle runterschlucken. Wir bekommen Bauchschmerzen, wenn wir uns zu sehr zurückhalten, wenn wir zu sehr unter Druck geraten. Aber wie kommt das? Darüber möchte ich heute reden. Denn der Bauch, also der Magen und Darm haben natürlich naturgemäß mit Themen rund um die Nahrung, die Versorgung, Sattheit, aber auch mit der liebevollen Erfüllung von seelischen und körperlichen Bedürfnissen zu tun. Die negativen Themen bei Magen-Darm oder jetzt in diesem Fall Magenschmerzen haben oft mit schlechter Nahrung, mit Ablehnung oder auch Vergiftung, also auch einer emotionalen Vergiftung, mit mangelnder Versorgung, Verlassenheit und Hunger zu tun. Du kannst dich selber mal fragen, was schlägt dir eigentlich auf den Magen oder was lässt dir die Galle hochkommen? Denn besonders im Babyalter erleben wir Wohlgefühle oder Unwohlsein? Abgesehen jetzt von dem eben lebensnotwendigen Körperkontakt für Babys, das ist ja ganz wichtig, dass sie einfach gehalten werden, ihren Körper fühlen durch das Gehaltenwerden, geht natürlich viel in dieser Zeit über den Verdauungstrakt. Also viel können ja die Babys noch nicht machen. Die können nicht laufen, reden, die können nur hören, die können essen, die können sich verbinden über die Nahrung mit der Mutterbrust zum Beispiel. Das ist ja auch schon eine der ersten Verbindungen, die wir alle erleben oder eben nicht erleben. Das heißt, haben wir hier gute Erfahrungen gemacht? Haben wir einen gesunden Magen? Werden wir liebevoll versorgt, genährt und gesehen? Werden wir gehört? Dann können wir uns entspannen und lernen, ganz unbewusst dem Leben zu vertrauen. Das heißt, wenn wir hier gute Erfahrungen gemacht haben, dann haben wir eher einen gesunden Magen und ein gesundes Verhältnis zum Essen zum Beispiel auch oder zum Trinken. Dann können wir auch später als Erwachsene uns selbst gut versorgen und haben gesunde Grenzen. Das heißt, wir hören dann auch auf zu essen, wenn wir satt sind Oder wir tendieren nicht so stark dazu, unseren Mangel oder so eine Leere, auch eine emotionale Leere, mit Ersatzbefriedigungen vollzustopfen. So, wenn wir aus irgendwelchen Gründen nicht gut versorgt wurden, und das können unzählige Gründe sein, das kann sein, das Kind ist zu früh geboren, ist im Brutkasten gelandet und diese erste Beziehung zwischen Mutter und Kind wurde unterbrochen. Die Mutter war krank, das Kind war krank, die Mutter war früh wieder arbeiten. Also es gibt unendlich viele Gründe, wo dann auch diese Versorgung nicht ideal stattgefunden hat. Aber dann entsteht eben bei vielen kleinen Lebewesen schon der erste Knoten im Bauch. Die Kinder wachsen dann, und ich will auch jetzt hier keine Schuldzuweisung machen, ich will einfach nur sagen, das Phänomen ist, wenn es solche Schwierigkeiten gegeben hat, wachsen Kinder eher mit dem Gefühl des Mangels auf, mit diesem Knoten im Bauch. Und dieses Mangelgefühl oder ein Verlassenheitsgefühl oder Ängste werden dann kompensiert durch eine innere Anspannung, sodass das Kind, das Baby oder auch das ältere Kind oder egal in welchem Alter das stattfindet, der Mensch einfach nicht ständig mit diesen Gefühlen zu tun hat, sondern durch eine Anspannung, eine unbewusste Anspannung dieses Gefühl sozusagen überbrückt. Um chronische Magenschmerzen zu verstehen, möchte ich jetzt noch mal einen kleinen Ausflug in die Welt der körperorientierten Psychotherapie machen. Denn wenn wir aus diesem Blickwinkel den Körper anschauen, dann erleben wir, dann sehen wir drei große, ich sag mal, Funktionseinheiten, so möchte ich ganz allgemein sagen, die wir im Körper haben, um Gefühle zu kontrollieren. Und das eine ist auch wie ein Zwerchfell, was im tiefen Becken sitzt. Und wenn wir das anspannen, das ist ja nicht nur das, dieses Zwerchfell, auch die Muskulatur ringsrum, dann können wir uns einfach von den Gefühlen rund ums Becken abschneiden. Das zweite Zwerchfell, was jetzt hier eher die Magenthematik betrifft, ist das, was alle kennen, was im Oberkörper sitzt und sozusagen den Oberkörper vom Bauchraum trennt. Ein ganz wichtiger, in Anführungsstrichen, Muskel, um Gefühle zu kontrollieren, der sofort zugeht, wenn es zu viel wird, wenn vielleicht auch Gefühle hochkommen, die nicht erlaubt waren früher oder die die Eltern schon nicht fühlen durften oder wo wir schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Diese Zwerchfelle, die gehen einfach zu. Das ist nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung. Und darum hat natürlich dieses Zwerchfell hier in der Mitte vom Oberkörper einen großen Einfluss auf den Magen und die Verdauung und auch auf die Atmung. Und das dritte, die dritte Funktionseinheit, um Gefühle zu kontrollieren, ist der Nacken, der mit diesen vielen Muskeln, also Nacken-Schulterbereich, mit den vielen Muskeln, die da sind, durch eine starke Anspannung die Verbindung zwischen Kopf und Körper unterbrechen kann. Und ich wette, wenn du jetzt zuhörst, du hast vielleicht all diese verschiedenen Ebenen von Verspannungen auch schon mal erlebt. Und diese drei Bereiche werden größtenteils ganz unbewusst genutzt, will ich das mal nennen, oder aktiviert. Hauptsächlich natürlich, um große Gefühle zu kontrollieren, also große Wut, große Enttäuschung, also Gefühle, wo man dann selber oder das Nervensystem das Gefühl hat, das ist unangemessen. Es kann auch große Liebe sein oder eine große Hingabe oder auch eine große Ohnmacht. All solche großen Gefühle führen dazu, dass das Nervensystem unbewusst erstmal auf diese großen Funktionseinheiten zugreift und die schließt. Und warum macht es das? Weil ja in unserem Körper alles darauf ausgerichtet ist, zu überleben. Das ist ja bekannt auch, ne? Diese Stressreaktion, Kampf oder Flucht, die sozusagen noch aus dem Neandertal kommt, die ja immer noch in unserem Leben eine Wirkung hat. Das heißt, bei einem inneren, emotionalen oder einem äußeren Stress, und das ist ja auch bekannt, auch beim Autounfall oder anderen Geschichten, setzt diese Stressreaktion ein und damit auch, ist ja auch schon oft darüber geschrieben worden, aber ganz kurz nochmal erklärt, mit der Stressreaktion werden natürlich Stresshormone ausgeschüttet. Es gibt eine unspezifische Aktivierung des Immunsystems und die Verdauung wird abgeschaltet, damit man besser flüchten kann oder kämpfen. Und die Muskulatur wird zwar einerseits auch besser durchblutet, aber es gibt auch dann wie so einen Muskelpanzer. damit wir einfach aus diesem ganz archaischen Verhalten heraus geschützt sind. Ja, das Problem ist an dieser ganzen Geschichte, wenn das einmal passiert, ist es ja gar nicht schlimm. Aber es passiert ja ganz häufig. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir ganz wenig Zeit für Ruhe haben oder für Erholung, wo wir in einer Umgebung leben, in der Stadt, wo es immer braust und saust und Blaulicht um die Ecke kommt und so. Also ich denke, viele von uns leben in einer Art Dauerstress. Dann Arbeit, die Kinder, der Haushalt, also es ist immer viel zu tun. Dann noch der Stress der Erholung, dann soll man noch meditieren und Yoga machen und irgendwelche Atemübungen, ne? Also das Problem ist, wenn der Stress sich verselbstständigt und wir in einen Dauerstress geraten. Und hier finde ich, also möchte ich nochmal ganz explizit darauf hinweisen, diese neuen Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie haben gezeigt, dass wir auch durch inneren Stress, also Sorgen, Ängste, Ärger, unterdrückte Gefühle, in diese Stressreaktion geraten. Das heißt, Gefühle und Gedanken können Stress auslösen, auch wenn uns das nicht immer bewusst ist. Und die Königsdisziplin für mich, was ich auch in meiner Praxis einfach immer wieder erlebe, ganz ehrlich, ist Grübeln. Die Königsdisziplin, um psychosomatische Krankheiten zu erhalten, ist Grübeln. Warum? Weil Grübeln natürlich negative Gedanken sind, die ganz viel Ärger auf sich selbst erzeugen und damit, und ich habe es wirklich vielfach erlebt, Krankheiten verschlimmern. Also die Betroffenen machen sich dann Sorgen, ob sie wieder gesund werden, ob sie gut genug sind, was sie alles falsch gemacht haben. Also vielleicht kennst du selber solche Grübelschleifen, ne? Und dieses ganze negative Denken, man hat ja inzwischen festgestellt, negatives Denken und negative Gefühle senkt tatsächlich die Produktion von Immunzellen. Also wir haben ein doppeltes Problem durch Grübeln. Das heißt einerseits, also schürt es die Stressreaktion und verhindert natürlich die Entspannung. Also jeder, der schon mal gegrübelt hat, weiß, dass er erstmal fast sich unfähig fühlt, vom Grübeln wieder zurückzukommen in eine Entspannung, in ein Gefühl, dem Leben zu vertrauen. Ja, da braucht man immer ein bisschen Hilfe wahrscheinlich auch und Anleitung, um überhaupt aus diesem Grübelzustand, der ja so rechthaberisch ist und der alles besser weiß, da rauszukommen, dem nicht mehr zu glauben und einfach zu sagen, ist mir egal, ich also richte meine Aufmerksamkeit zurück auf den Frieden, auf die Liebe, auf die Ruhe. Und erst dann, wenn wir schaffen, auch gedanklich die Seite zu wechseln, die Richtung, dann kann das Nervensystem umschalten und dann werden die Hormone der Entspannung ausgeschüttet und dann kann der Körper die Batterien aufladen. Der Körper wird gereinigt und entgiftet und es werden Zellen gefunden, also veränderte Zellen, die sozusagen ein Frühstadium von Krebs sein können. Also diese Entspannungsphasen sind lebensnotwendig. Die werden aber durch das Grübeln oder diese vielen Selbstzweifel und negativen Gedanken verhindert, was praktisch doppelt negativ sich auf die Gesundheit auswirkt. Ja, wenn man jetzt diese ganzen Symptome, die ich vorhin aufgezählt habe, zusammennimmt, kann man sich gut vorstellen, dass es einerseits zu einer chronischen Verspannung führt, die auch Schmerzen bereitet, und auch zu einer Art, also wenn dieser ganze Bereich verspannt ist, dann wird es ja auch schlechter durchblutet, wird schlechter versorgt mit Nährstoffen, es wird schlechter abtransportiert, es wird schlechter entgiftet. Und durch diese ganze Kombination entstehen natürlich Schmerzen. Das Problem ist, dass der Arzt dann sagt, ich finde nichts. Denn was der findet, sind im Grunde Verspannungen und das findet der gar nicht so schlimm. Wir wissen heute in der Psychosomatik, dass genau diese Verspannungen, wenn man sich damit nicht beschäftigt, der Anfang sind von Krankheitsverläufen. Deswegen ist es so wichtig, die mit den Verspannungen zu arbeiten, die aufzulösen. Und oft ist es ja so, das habe ich in der Praxis vielfach erlebt, wenn man sich damit beschäftigt, die Verspannungen aufzulösen, dann tauchen ja auch die Gefühle auf, die zu den Verspannungen geführt haben. Bei einem normalen Arzt, der kann da oft nichts mit anfangen. Der sagt dann, ich finde nichts. Und die Patienten fühlen sich dann total blöd, weil sie ja tatsächlich sich krank fühlen. Sie haben ja Schmerzen, aber sie kriegen keine Diagnose. Deswegen ist es mir so wichtig, diesen Zwischenraum zu beleuchten zwischen gesund sein und wirklich krank sein mit Diagnose. Und es ist ja auch gut so, dass es zunächst zwar eben Schmerzen gibt, aber keine Diagnose. Also ich sage jedem, der zu mir kommt in diesem Fall, sage ich immer, sei doch froh. Es ist doch besser, wir haben jetzt die Situation, wie sie ist. Also es gibt Schmerzen, es gibt Behinderungen, also Einschränkungen von diesem und jenem, aber es gibt noch keine Diagnose. Das heißt, man kann noch ganz viel tun, damit es wieder vollkommen weggeht. Ein anderer Punkt, den möchte ich eben noch ansprechen, durch diese ganzen Anspannungen oder Verspannungen gibt es dann auch durchs Nervensystem funktionale Probleme. Das heißt, vielleicht kennst du das, es gibt eben Magenschmerzen, Magenprobleme durch zu viel Magensäure und auch durch zu wenig. Und man hat jetzt festgestellt, dass aktive Gefühle wie Ärger, Empörung, Grübeln, also alles, was einen eher aktiviert, was man nicht ausdrückt, was dann so im Inneren gärt, das schüttet zu viel Magensäure aus, macht den Magen sauer, dann kommt einem das Sodbrennen hoch, ne, die Galle hoch. Also da ist ein Prozess im Gange von zu viel, eher feurig, könnte man auch eher dann sagen, mit einer Entzündung verbunden oder mit Wut. Und bei eher passiven Gefühlen, bei dem Wunsch nach Rückzug vom Leben, eher so einer depressiven Einstellung, vielleicht auch einer Erschöpfung und ein Abwenden vom Leben, haben wir eher Probleme dann mit zu wenig Magensäure. Ne, das gibt es auch, dass Menschen sich so wie innerlich zurückziehen und dann auch praktisch, also zu wenig Magensäure heißt ja auch, das Essen nicht richtig annehmen wollen, das Essen nicht richtig verdauen können. Ne, das ist eher wie so ein Rückzug vom Leben. Ja, vielleicht kennst du den einen oder anderen Reaktionstyp von dir selber. Welcher Typ bist du? Manchmal wechselt es auch ab, je nach Situation, aber es gibt, also meistens ist ein Mensch von seinem Typus her eher das eine oder das andere. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen von einer Patientin, die mit starken Magenproblemen zu mir kam und die eben trotz vielfältiger Behandlungsversuche nicht weggegangen sind. Und die Geschichte ist so, dass sie als Kind die Scheidung ihrer Eltern erlebt hatte. Und dachten wir, ah, die Scheidung ist das Problem. Aber wir haben dann eine Meditationsreise gemacht mit inneren Bildern und uns mit dem Symptom beschäftigt. Und da tauchte dann dieses Bild auf, wie sie mit diesen Magenschmerzen auf dem Bett sitzt als Kind und durch die geschlossene Tür hört sie, wie die Eltern sich streiten. Das heißt, diese Jahre des Streits vor der Trennung waren viel belastender eigentlich und haben diese Magenbeschwerden ausgelöst. Sie und ihre Schwester saßen dann, also die Eltern, die haben sich immer erst gestritten, wenn die Kinder im Bett waren, extra. Sie wollten die Kinder raushalten, ist ja eigentlich eine gute Idee. Aber dann haben sie sich so laut angebrüllt, dass die Kinder davon aufgewacht sind. Und Kinder, die können sich ja nicht schützen. Da ist dann auch keiner gekommen, der es ihnen erklärt hat oder so. Die saßen dann da, die beiden, hatten einfach Angst, haben sich überlegt, mit wem sie dann sozusagen mitgehen, wer ist der Bessere, wer ist der Schlechtere und hatten ganz große Loyalitätsprobleme. All das hat diese Bauchschmerzen hervorgerufen. In diesem Moment, wo sie das sehen und fühlen konnte, kamen natürlich erstmal die Tränen und die Spannung floss ab, die sich in diesen Jahren angesammelt hatte in der Magengegend. Was meine Patientin sehr befreit hat, hat ihr total gut getan, das einfach mal loszulassen. Und sie verstand plötzlich dieses kleine Mädchen. Sie hatte dann einfach plötzlich die Möglichkeit, Mitgefühl zu haben mit der Kleinen, anstatt, sagen wir, auf ihr Symptom und ihren Magen gedanklich einzudreschen. Und sie konnte dann auch diese Beschwerden, ihre Krankheit in einem anderen Licht sehen. Sie fühlte sich dann nicht mehr ständig bestraft von den Magenschmerzen, sondern wusste jetzt, dass die Magenschmerzen mit diesem Thema zu tun haben. Und dann kann man sich vorstellen, dann schmolz das so in ihr dahin. Ja, dann die Schmerzen schmolzen dahin, diese Ängste und dieses tiefere Verständnis für die Situation und für sich selber hat ihr einfach total gut getan. Die Not zu spüren und ein paar Tränen zu verdrücken. Und danach spürte sie zum ersten Mal einen tiefen Frieden, eine Entspannung in diesem Bereich und fühlte sich satt und entspannt und sicher. Und das ist ein gutes Beispiel, wie wir über die Brücke oder mit der Körperpsychotherapie eine Brücke schlagen können zwischen Kopf und Körper und diese alten Geschichten finden oder zu diesen alten Geschichten Kontakt aufnehmen können, um sie loszulassen. Denn ein gefühltes Gefühl, wie jetzt in diesem Falle, das dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten. Aber ein nicht gefühltes Gefühl, das können wir unser ganzes Leben mit uns rumschleppen und das kann uns dann irgendwann auch krank machen. Deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, das heißt Fühlen ist gesund, weil es so wichtig ist und es ist auch meistens gar nicht so dramatisch oder gefährlich, wie sich unser Kopf, unser Denkapparat das so vorstellt. Der Kopf hat immer Angst, loszulassen und zu fühlen und zu weinen oder mal aufs Kissen zu hauen. Aber der Effekt, wenn wir diese Gefühle verarbeiten, der ist so großartig und der ist so befreiend, dass ich nur jeden ermutigen kann und es empfehlen kann. Ja, dann machst du dich halt mal lächerlich und haust mal aufs Kissen. Na und? Aber wenn die Ladung dann weg ist und dein Körper befreit wird von diesen alten Verspannungen und Ängsten, das ist doch unbezahlbar. Deswegen will ich einfach jeden ermutigen, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Ja, wenn so ein stressiges Ereignis vorbei ist, wenn wir zur Ruhe kommen, dann einfach auch noch mal reinspüren, was war eigentlich heute los, warum fühle ich mich so schräg oder warum bin ich so wütend oder so. Und ich finde immer ein sehr gutes Medium als ersten Schritt, um sich mit einem Gefühl zu beschäftigen, ist das Aufschreiben. Also dieses drüber nachdenken ist auch nicht schlecht, aber es bleibt sozusagen im Kopf hängen. Es ist dann besser, du sprichst mit jemandem drüber. Wenn du keinen hast, ist es gut, es aufzuschreiben, weil so kommt es im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Kopf raus. Und du musst es nicht länger wie so ein Jongleur die drei Bälle in deinem Kopf herumjonglieren, weil dann es erfahrungsgemäß, sag ich mal, wuchert. Ja, also wenn man das immer nur im Kopf hin und her kreisen lässt, die Gedanken, die Gefühle, diese ganzen Impulse, was einem noch einfällt und dies und das und dann gibt es noch eine Bewertung und dann gibt es eine Deutung obendrauf. Ja, das lässt solche Gefühle wuchern und man verliert irgendwie völlig den Punkt. Wenn du es aber aufschreibst, wenn du dich wirklich mit dem Gefühl beschäftigst, wenn du guckst, kenne ich dieses Gefühl auch aus anderen Situationen, dann kann man so ein großes Gefühl auch erden und dann kann es abfließen und dann ist es doch nicht so schlimm, ein paar Tränen zu vergießen, wenn du deiner Seele und deinem Körper damit helfen kannst, diese alten Geschichten loszulassen. Der Körper braucht natürlich beides, also Spannung, Aufregung, Excitement und Entspannung, sodass diese Gegenpendelbewegung, der Körper braucht einfach beide Seiten. Das will ich einfach auch nochmal sagen. Es geht jetzt nicht nur darum, sich immer nur zu entspannen. Wir brauchen einfach Herausforderungen, wir brauchen ein schönes, aktives Leben. Wir müssen uns auch manchmal ein bisschen abrackern, aber wir brauchen auch die Entspannung, die Ruhe und die Verarbeitung. Nämlich erst dann, wenn wir uns entspannen, kann der Körper, kann das Nervensystem umschwenken in die andere Gangart, nämlich der Entspannung. Und in der Entspannung wird der Körper gereinigt, entgiftet, hatte ich vorhin schon gesagt, diese Zellen werden abtransportiert und es werden ja die Hormone der Entspannung ausgeschüttet und die sind ganz wichtig, damit wir auch in der Lage sind, die ganzen Ereignisse des Tages oder der Woche zu verarbeiten. Also in der Ruhe kann die Seele, kann die Psyche und kann unser Geist das alles, was wir erlebt haben, verarbeiten. Dafür ist es auch so wichtig, einfach mal nichts zu tun, also nicht noch auf dem Handy zu gucken oder noch im Computer oder so, sondern einfach Körper und Seele auch eine Ruhe zu schenken, eine Abwesenheit von Unruhe, sodass diese Hormone der Entspannung ausgeschüttet werden. Und dann kommt es zu so einer inneren Zufriedenheit. Dann haben wir plötzlich das Gefühl, wir sind mit den richtigen Menschen am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und das ist ja so ein ganz wichtiges Gefühl, was vielen Menschen, die in depressiven Verstimmungen leben oder die so einen alten Groll noch mit sich rumtragen oder eine Enttäuschung, dass denen fehlt. Deswegen ist es so wichtig, sich selbst und dem Körper und dem Nervensystem diese Möglichkeit zu geben, umzuschalten. Meine Patientin konnte, sag ich mal, nach dem Weinen oder nachdem sie das erkannt hatte, konnte sie sich ja wirklich tief entspannen und konnte das auch loslassen. Das Thema, es ist sicherlich nicht in einer Stunde passiert, aber das Thema konnte abfließen und sie kam so mehr und mehr in ihre Kraft. Und das Interessante war eigentlich, dass dann später, nachdem das im Grunde geheilt war, hin und wieder tauchte eine Spannung in diesem Magenbereich auf. Und sie war dann aber in der Lage, dieses kurze Wiederauftauchen von dem Symptom als Hinweis zu nehmen für sich. Also man könnte sagen, im Nachhinein hat das Symptom ihr dann auch noch geholfen, den richtigen Weg zu finden und zu gucken, was ist stimmig für mich und was nicht. Und wo kommen die alten Gefühle wieder auf? Oder wo geht jemand über meine Grenzen? Und das ist immer, finde ich, dann ein Zustand mit so einem Symptom, wo man dann auch ein ganz positives Gefühl dazu entwickelt und weiß, der Körper passt auch auf. Der klingelt sozusagen. Na, jetzt fängst du schon wieder an. Und dann kann man lernen, mit dem Symptom gemeinsam diese neuen Erkenntnisse im Leben zu etablieren. Ja, hast du vielleicht schon eine Idee bekommen, wo deine Magenschmerzen herkommen könnten? Um die Botschaft hinter deinem Symptom zu verstehen, ist es erstmal wichtig und sehr effektiv, finde ich, eine wertfreie Bestandsaufnahme zu machen. Also einfach mal aufschreiben, was tut wirklich weh, wo tut's weh, und zwar ohne das Symptom zu bewerten oder zu deuten. Es gibt ja auch diese tollen Bücher mit so Deutungen zu psychosomatischen Symptomen. Die sind auch nicht schlecht. Man muss nur aufpassen, dass aus der Deutung oder der Bewertung nicht ein neuer Druck entsteht. Eine neue Anspruchshaltung oder ein neuer Perfektionismus, der dann wieder, wie beim Grübeln, diese biochemische Stressreaktion auslöst. Deswegen ist es mir immer ganz wichtig, dass man das wertfrei macht und ohne Deutung nur mal aufschreibt, wo tut es eigentlich weh. Wie, wo hast du Beschwerden? Oder auch ganz wichtig, wovon werden sie schlechter und wovon werden sie besser? Und dann taucht vielleicht nach und nach so ein Profil auf, welche Erfahrungen und Ereignisse vielleicht dahinter stehen können. Wenn du jetzt erstmal selber eine Bestandsaufnahme machen möchtest, dann empfehle ich dir oder biete ich dir an mein Symptomtagebuch. Das kannst du kostenlos auf meiner Internetseite runterladen. Und da kannst du dich natürlich auch über all meine anderen Angebote und meine Arbeitsweise informieren. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Erfolg beim Forschen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Kanal likest oder auch abonnierst. So, jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und gute Gesundheit.